Hallo und willkommen zur 29. Episode von Xbox Mojo. Mein Name ist Thomas und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2021 und dass ihr gut und vor allem gesund reingekommen seid. Und für uns alle hoffe ich natürlich, dass dieses Jahr etwas besser wird als letztes Jahr. Wenn ihr euch den Titel angeschaut habt, dann werdet ihr feststellen, dass diese Episode 2020 durchgespielt heißt. Diese durchgespielt Folgen habe ich bei meinem Nintendo-Podcast Nintendo Nauten immer wieder gerne gemacht und waren traditionell mein Einstieg ins neue Kalenderjahr. Am Anfang des Jahres ist es mit neuen Nachrichten und so weiter etwas ruhig, deswegen habe ich das dann immer gemacht und ich werde jetzt diese Tradition hier fortsetzen. Wie gut das ankommt, werden wir sehen, denn ich habe auch vor einem Jahr so eine Folge schon gemacht, aber damals war die Hörerschaft noch sehr gering und die damaligen Zugriffszahlen reichen nicht, um irgendetwas ableiten zu können. Und bevor ich jetzt dazu komme, welche Spiele ich also im letzten Jahr durchgespielt habe, möchte ich etwas zu einem Interview mit Phil Spencer sagen. Der war zu Gast in einem Podcast und hat sehr ausführlich, er war nicht in einem Podcast, er war in dem Major Nelson Podcast zu Gast und hat da etwas aus dem Nähkästchen geplaudert und ja, das nehme ich dann gerne jetzt noch mit rein, quasi so als den aktuellen Teil, den es dann jetzt gibt. So hat Phil Spencer darüber geredet, dass die Produktion quasi der Konsolen auf Anschlag stünde. Ja, alles, was produziert wird, wird direkt verkauft. Dann hat sich Phil dazu geäußert, welche Spiele er zuletzt gespielt hat. Und das finde ich ja, wie gesagt, an Phil immer sehr gut, dass er wirklich Spiele spielt. Ihr könnt ihn auch auf Xbox folgen. P3 müsste sein Gamertag sein. Und er meinte, er hätte zuletzt gespielt Destiny 2, war ja klar. Tetris Effect Connected, er hat Halo Reach auf Legendary im Koop durchgespielt und er möchte jetzt demnächst Gears 5 und Hive Busters auf der Series X im Koop nochmal durchspielen und außerdem hat er sonst seine viel Zeit mit Valhalla verbracht. Er hat dann noch in Aussicht gestellt, dass Quick Resume wahrscheinlich erweitert wird, sodass man auch irgendwann sehen wird, welche Spiele sich gerade im Quick Resume befinden. Dann wurde er gefragt, wie viele Xbox-Konsolen er jetzt eigentlich hat und hat er gemeint, dass er im Homeoffice am Monitor seinen PC und eine Series S angeschlossen hat und keiner solle dem Microsoft-CEO Nadella verraten, dass er während Teams-Meetings manchmal damit der Series S spielt und ansonsten steht seine Series X im Wohnzimmer. Und angesprochen auf Netflix hat er gesagt, dass Netflix Jahre gebraucht hat, um 1 Million Abos zu verkaufen, die allerdings auch somit die ersten waren, die so einen Service angeboten haben und dass er aber mit den Game Pass-Zahlen nach 3 Jahren sehr zufrieden sei. Außerdem hat er sich einen neuen Gaming-PC zugelegt und dann darauf direkt mal Flight Sim gespielt, um zu sehen, wie gut sein PC eigentlich ist. Und hat auch dann im Zuge dessen erwähnt, dass diese Mod-Community, die es auch beim Flight Sim und allgemein gibt, für Microsoft wichtig sei und ob man die auch stärken möchte insgesamt. Dann war so ein großes Thema die ganze Übernahme von Bethesda und ZeniMax. Und hat er dazu nur gemeint, dass sie über Jahre eine tolle Beziehung zu den Führungskräften von Bethesda und ZeniMax aufgebaut hätten. Todd Howard beispielsweise, der wäre immer einer der ersten externen Leute gewesen, die Xbox zum Testen und Zeigen bekommen hätten. Zuletzt eben auch die One S, One X und wohl auch die Series, weil sie dann einfach von ihm die Meinung einholen wollten. Und als ZeniMax dann Ausschau hielt, um eben Teil eines größeren Unternehmens zu werden, war Phil froh, dass Microsoft eben bei der Diskussion um die Übernahme direkt beteiligt war. Das bedeutet Phil sehr viel, dass sich ZeniMax eben entschlossen hat, Teil von Xbox zu werden. Und aktuell wäre es so, dass alles nach Plan liefe und die Übernahme eben im Laufe von 2021 abgeschlossen sein wird. Und dann gingen erst die konkreten Planungen los, denn aktuell wäre man halt noch passiv und Bethesda würde quasi autonom arbeiten. Das ändert sich natürlich erst, wenn die Übernahme abgeschlossen ist. Und allgemein ist er sehr glücklich über die Unterstützung von Microsoft, also von Nadella und Hood, die alle an eine sehr starke Gaming-Zukunft glauben und noch deswegen die 7,5 Milliarden Dollar für ZeniMax ausgegeben hat. Trotzdem sei Xbox ein profitabler Geschäftsbereich, der weiter wächst. Von Starfield ist er begeistert und auch von einigen noch nicht angekündigten Spielen. Und er findet halt, dass das ja eine tolle Bereicherung für die Xbox Studios wird. Man hat sich ja quasi verdoppelt und hat dann die Stärken im Rollenspielbereich, also die künftige Stärke im Rollenspielbereich erwähnt, weil man ja Obsidian, In Exile, Playground und Bethesda dann unter einem Team quasi hat, also unter einer Xbox-Marke. Alles sind Xbox-Studios, das meinte ich jetzt damit. Und genauso mit Ego-Shootern, id Software, Free-for-Free Industries und so weiter. Und er freut sich insgesamt sehr auf 2021 und Bethesda ist ein ganz großer, hat einen ganz großen Anteil daran, dass er sich darauf so freut. Allgemein meint er, dass die Pandemie die Entwicklung der Videospielbranche auch um 2 Jahre beschleunigt hätte. Also bezogen auf Zugriffszahlen, gespielte Stunden, Spielstatistik, Content Creator, Streaming und so weiter und so fort. Dass man also jetzt an einem Punkt wäre, wo man eigentlich gedacht hätte, den würde man erst in 2 Jahren erreichen. Und ansonsten lobte er noch eben Major Nelson, also Larry Herb, und meinte, dass er seine PR-Sachen für Xbox sehr gut mache und Podcast gut sei und dass aber auch gerade seine Arbeiten hinter den Kulissen sehr beeindruckend ist, weil er sich einfach viele Gedanken darüber macht, wie man über die Produkte und zu den Kunden reden solle. Und er sei sehr glücklich darüber, wie das Social-Media-Team sich gemacht hat und dass sie sich nicht immer so ernst nehmen, quasi gut die Marke vertreten. Gut, er hat nochmal betont, dass in 2021 xCloud zu iOS, PC und anderen Geräten kommt und weitere Länder und dass eben Game Pass Ultimate mit xCloud sehr, sehr wichtig sei, um damit Kunden Videospiele schnell und günstig ausprobieren können. Und man würde aktuell in Statistiken auch schon sehen, dass es immer mehr Game Pass Abonnenten gäbe, die gar keine Konsole mehr besitzen. Und deswegen sieht er halt auch xCloud oder das Game Pass Streaming als perfekten Einstieg ins Xbox Ökosystem. Er betont aber, dass es nicht einfach nur um Abos gehen solle, sondern die Leute sollen auch, wenn sie möchten, die Spiele weiter kaufen können. Allgemein macht er sich eben Gedanken, was in 2-3 Jahren mit dem Game Pass und mit xCloud alles sein könnte und natürlich auch, was in 10 Jahren möglich sei. Ja, und er freut sich dann in so 1 bis 1,5 Jahren darauf, endlich über die Pläne, die sie gerade machen, sprechen zu können. Und als Beispiel nannte er da eben auch so die Abwärtskompatibilität. Das war auch so ein mittleres Ziel, wo man dann sich gefragt hat, können wir es schaffen, dass die Xbox One in 2-3 Jahren irgendwie abwärtskompatibel sein könnte? Wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es. Und dann hat es ja am Ende geklappt. Und an irgendwie anderen Features und Plänen arbeiten sie eben auch, wo man eben auch jetzt noch nicht weiß, ob es klappt. Aber deswegen hätte halt Phil auch richtig Bock auf diesen Job, weil es ändert sich so viel im Xbox-Bereich. Und das wäre spannend. Und er hätte auch überhaupt den Eindruck, dass die Community langsam wieder mehr Vertrauen ins Team Xbox bekäme. Und dass eben diese langfristigen Wetten auf die Zukunft sich so langsam auszahlen und am Ende auch einen Unterschied machen können. Und ja, daher ist er eben glücklich, was das Team die letzten Jahre erreicht hat und dass eben Microsoft voll hinter der langfristigen Strategie von Xbox stünde. Und angesprochen auf das anstehende Jubiläum 2021, 20 Jahre Xbox, hat er halt schon gesagt, Mensch, wie die Zeit vergeht. Das kommt ihm quasi nicht so lange vor und man muss halt bedenken, dass jetzt einige Kunden der Series X noch gar nicht geboren waren, als die Original-Xbox veröffentlicht wurde. Ja, das ist bei mir auch tatsächlich so, wenn ich dran denke, ich habe vor 20 Jahren eine Xbox-Webseite betrieben, eine der ersten, vielleicht sogar die erste Xbox-Webseite, die es damals in Deutschland gab, weil ich das Projekt Xbox einfach so spannend fand. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und hatte auch Support von Microsoft damals bekommen, wurde auch zu Events eingeladen. Ich habe die Konsole und die Spiele bekommen und alles, um darüber zu berichten. Und wenn ich dann denke, dass ich dann jetzt 20 Jahre später vor einem Mikro sitze und auf einmal einen Podcast über Xbox aufnehme, ist das irgendwie schon verrückt und auch so ein bisschen unwirklich, weil es fühlt sich nicht an, als wären da 20 Jahre vergangen. Phil bedankt sich bei allen, weil es halt ein schweres Jahr war. Er hat es geliebt, wie die Community zusammenkam und sich gegenseitig unterstützt hat. Er denkt an den Sommer zurück, wo sie sonst immer die Fanfeste da organisiert hätten und haben dann was anderes ausprobiert. Und sie werden insgesamt von ihren Events auch lernen, was die Zukunft angeht. Und insgesamt mochte er an 2020 aber tatsächlich die Rolle, die die Videospielindustrie gespielt hat. ja, dass eben so viele Leute gerne spielen, das gibt ihm und dem ganzen Team auch viel Energie und er bedankt sich deswegen bei allen für den Support für Xbox. Wie gesagt, ich fand das ein sehr schönes Interview, sehr lockeres Gespräch. Das macht, also Phil ist ja einmal immer am Ende des Jahres in der letzten Folge dazu Gast. Und ja, deswegen habe ich die Aussagen jetzt mal mit reingenommen, denn eigentlich sollte es ja, wie gesagt, in dieser Episode darüber gehen, dass, ja, was ich alles so durchgespielt habe. Im Jahresrückblick vor einer Woche habe ich ja dann auch gesagt, dass ich so viel gespielt habe wie lange nicht mehr. Ja, Pandemie und Lockdown sei Dank. Und allein die Tatsache, dass ich um die 60.000 Gamerscore in einem Jahr gemacht habe, während ich von 2013 bis 2018 nur 50.000 Gamerscore gesammelt habe, sagt schon vieles aus. Ich muss aber auch sagen, dass ich in diesem Jahr viele kurze Spiele gespielt habe, auch einige Sachen nur für den Gamerscore. Und auf diese ganz kurzen Spiele gehe ich jetzt in dieser Folge auch gar nicht ein. Normalerweise spiele ich im Dezember und Januar wegen Urlaub sehr viel. Das sind dann eben die Monate, wo ich mich auch gerne mal dem Backlog widme. Im Sommer und dann ein bisschen weniger, wobei da dann auch gerne mal Spiele nachgeholt werden. Und ab September geht ja dann die neue Spielesaison wieder los, dann nimmt die ein bisschen Fahrt auf. Ich habe tatsächlich auch erst 2021 ein Spiel habe ich durchgespielt, und zwar Contrast von Compulsion Games. Hab jetzt aktuell tatsächlich Life is Strange für mich entdeckt und das werde ich jetzt ein bisschen spielen. Also ganz andere Spiele, als ich mir das vor 2-3 Wochen vorgestellt habe. Von daher, ich lasse mich da so immer so ein bisschen von meinem Gefühl treiben. Ja, und deswegen mal gucken. Wie gesagt, 2020 hat mich dann überrascht, wie viele Spiele ich dann überhaupt durchgespielt habe. Vor allen Dingen auch die Spiele, also wie viele Spiele, die ich durchgespielt habe, die in diesem Jahr auch erschienen sind. Das sind über 20 Spiele gewesen, die dann auch irgendwie einen Xbox-Bezug haben. Und letztendlich war halt dann dieser Podcast dafür auch ein Grund. Schließlich muss ich ja dann auch bestens für euch informiert sein. Und also wenn ich über diese Spiele rede, dann ist es halt am besten, wenn ich die sehr intensiv spiele. Und das habe ich dann auch getan. Das erste Spiel, was ich dann, was 2020 erschienen ist und was ich dann durchspielte, war am 14. Februar. Da spielte ich Dreams für die PS4 durch. Das war ein Spontankauf, da die Kritiken besser waren, als ich es mir hätte vorstellen können. Die Kampagne war kurz, aber herausragend, voller Ideen und vor allem auch, wie die Genres da gemixt wurden, von Adventure zum Jump'n'Run bis Shoot'em'up, Musikspiel, alles war dabei und wurde bunter durchgemixt. Großes Kino, wie ich fand. Das waren, ja, ich weiß gar nicht, 3 sehr spaßige Stunden. Und danach probierte ich ein bisschen im Editor rum, spielte ein paar Community-Spiele und rührte dann seitdem das Spiel nicht mehr an. Ich wundere mich aber dennoch, wie positiv das Spiel aufgenommen wurde. Denn wenn ich daran denke, dass Microsoft eine ganz ähnliche Idee hatte mit Project Spark, 2014 war das. Da hatte dann Microsoft damals aber nicht den langen Atem und zog bei diesem Projekt schon 2016 den Decker, manchmal stimmt einfach das Timing für so eine Idee, für so ein Projekt nicht. Trotzdem muss ich sagen, dass ja, Media Molecule das einfach auch sehr gut mit Dreams umgesetzt haben. Der 11. April 2020 war dann der Tag, an dem ich Final Fantasy VII Remake durchspielte. Lange hatte ich überlegt, ob ich nicht bis zur Xbox-Version warten solle, da ich diese zeitexklusiven Deals nicht so prickelnd finde. Ich bin aber so schwach und wohl ein zu großer Final Fantasy Fan, als dass ich wirklich hätte warten können. Letztendlich habe ich die Entscheidung nie bereut, da ich die Umsetzung dieses Remakes total gelungen finde. Kampfsystem modernisiert und in quasi Echtzeit gebracht. Trotzdem gibt es diese ATB-Leiste noch. Die Schauplätze sind vergrößert, und zwar so vergrößert, dass es Sinn macht. Es fühlt sich bis auf vielleicht 1-2 Locations auch nie so wirklich gestreckt an. Charaktere, die im Original recht kurz dabei waren, bekommen hier viele Dialoge. Technisch sieht alles gut aus und der Soundtrack ist eine Wucht. Besonders lobend erwähnen möchte ich da den Mut, den die Macher hatten, um eigene Wege zu gehen. Und zwar so sehr, dass selbst Final Fantasy VII Veteranen noch überrascht werden. Deswegen, ich war sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich dachte lange Zeit, dass dieses Spiel mein Game of the Year werden würde. Zumindest mein emotionales Game of the Year. Und im Prinzip sieht es für mich schon so aus, dass ich die Xbox-Fassung, die dann hoffentlich im April 2021 kommt, dann auch durchspielen werde. So sehr hat es mir gefallen. Ende April 2020 widmete ich mich dann schließlich zweier neuer Xbox-Spiele. Erst holte ich die 1000 Gamerscore in Bleeding Edge, ein Spiel, was zu früh veröffentlicht wurde und wo es an Langzeitmotivation fehlte. Zu wenige Maps und Modi, auch wenn ich das Spielprinzip und die Charaktere echt interessant fand. Letztendlich installierte ich das Spiel aber nie mehr, selbst als noch diverse Content-Patches folgten. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, wäre es mit zusätzlichen Inhalten wohl als Series X Launch-Titel aussichtsreicher gewesen. So bleibt es wohl das, ja, vielleicht schlechteste Ninja Fury-Spiel, wobei deren Erstling Kung Fu Chaos war ja auch nicht gerade toll. Danach haben sie aber echte Klassiker oder sehr, sehr gute Spiele zumindest veröffentlicht. Und wir alle warten ja jetzt auf Hellblade 2. Viel besser war dagegen Ori and the Will of the Wisps, was leider von Bugs so geplagt war, dass ich es erst nach einigen Patches Ende April durchspielte. Und das ärgerte mich, muss ich sagen. Denn das Spiel macht so vieles richtig. Genialer Soundtrack, Grafik wie ein Kunstwerk und Gameplay, das von Nintendo hätte sein können. Und obwohl es mehrfach verschoben wurde, wurde es mit Bugs am Beginn der Pandemie veröffentlicht, statt eine weitere Verschiebung zu riskieren. Und das, liebe Spieleentwickler, ist immer die falsche Entscheidung. Denn so bekam das Spiel von einigen Magazinen eine Abwertung und wurde möglicherweise auch bei diversen Game of the Year-Wahlen vergessen. Die Xbox One-Fassung schaffte 90 Metacritic und ich hätte das Spiel immer so bei, ja, um die 93 gesehen. Genau da landete später die Nintendo Switch-Fassung. Immerhin haben 4 Magazine das Spiel für Series X nochmal getestet und deswegen ist es tatsächlich aktuell mit 4 Reviews und Metacritic 92 das bestbewerteste Xbox Series X-Spiel. Und jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat und irgendwie so, ja, Jump'n'Runs mag oder Metroidvanias auch, der sollte dieses Spiel auf Series X unbedingt spielen, denn es ist einfach ein Traum, wie gut es mittlerweile ist. Zu Streets of Rage 4 und Resident Evil 3 habe ich in der letzten Folge schon etwas gesagt. Als Nintendo-Kind fehlte mir ja die Nostalgie für Streets of Rage und Brawler gehören nicht zu meinem Lieblingsgenres. Trotzdem spielte ich es gerne durch, da Optik und Soundtrack einfach passend und gut waren. Außerdem war es ja kostenlos im Game Pass enthalten, deswegen habe ich es gerne mitgenommen. Und ja, auf das Remake von Resident Evil 3 freute ich mich sehr. Schließlich war das 2er Remake eines der besten Spiele 2019. Das 3er ist mir etwas zu kurz, was unverständlich ist, da ganze Abschnitte und Bosse des Originals gar nicht im Spiel vorhanden sind. Wenigstens ging mir Nemesis nicht ganz so sehr auf den Keks, wie ich das ja befürchtet hatte. Und so konnte ich es recht bequem durchspielen. Spielt sich auch insgesamt sehr eingängig, ist aber deutlich actionorientierter. Aber eine gute Sache. War ja auch zuletzt im Angebot für knapp 20 Euro oder irgendwie sowas. Da kann man es vielleicht mal mitnehmen. Mit Minecraft Dungeons hat Mojang eines meiner 2020er Lieblinge quasi veröffentlicht, obwohl ich nicht der größte Minecraft-Spieler bin. Aber diese Mischung aus Action-Rollenspiel à la Diablo und Minecraft, das klang für mich einfach schon bei der Ankündigung verlockend. Also zog ich mit Freude als selbst erstellter Held durch die Welt und befreite diese innerhalb von so 5-7 Stunden vom, wie hieß der, Illager oder wie auch immer, dessen Armee das Klötzchenland überfiel und unterjochte. Danach spielte ich noch mit Florian Koop, quasi immer dann, wenn neue Add-ons veröffentlicht wurden. Der neue Season Pass für 2021 ist daher auch schon irgendwie Pflicht. Leider gibt es das Crossplay-Feature erst seit Mitte November. Für mich unverständlich, wieso dieses Feature eben bei einem Multiplattform-Titel so lange fehlen konnte. Denn mit Freunden die zufallsgenerierten Dungeons unsicher zu machen, das macht doch doppelt so viel Spaß. Und in den höheren Schwierigkeitsgraden sind die Kämpfe auch trotz des einfachen Kampf- und Ausrüstungssystems durchaus fordernd. Ich nenne jetzt noch 3 PlayStation-Spiele, auch wenn diese keinen direkten Xbox-Bezug haben. Außer, dass ich mir halt ähnliche Spiele von Xbox wünschen würde. Und damit meine ich nicht, dass Microsoft stur die Sony-Formel kopieren soll. Bitte, bitte nicht. Ich bin zum Beispiel sehr glücklich, dass Perfect Dark weiter ein Ego-Shooter sein wird. Xbox muss den eigenen Weg finden und kann sich aber vielleicht mal hier und da ein bisschen inspirieren lassen. The Last of Us Part 2 ist ein Spiel, was mich emotional einmal von links nach rechts gedreht hat. Vom Storytelling wurden hier Risiken eingegangen, wo klar war, dass es die Fans spalten wird. Ich fand den Mut beachtenswert und habe das Spiel verschlungen, es zweimal durchgespielt und platiniert. Ja, also es hat mir einfach echt sehr gefallen, die ganze Atmosphäre und so weiter. Spielerisch hat es auch enorme Fortschritte gemacht. Und das ganze Gameplay hat mir, ja, auch das Gunplay hat mir so gefallen, dass ich mir gedacht hatte, wann kommt der Multiplayer eigentlich raus? Es war einfach ein sehr immersives Spiel. Dazu die Technik wie vom anderen Stern, von Soundtrack bis Grafik und vor allem die Animation. Also ich wünsche mir so sehr, dass Microsoft auch mal bei solchen AAA-Spielen ins Risiko geht. Bei einer Fortsetzung eines beliebten Spiels eben nicht auf Nummer sicher gehen, sondern mal etwas wagen. Und anstatt irgendwie das immer nächste ähnliche Spiel zu machen. Vielleicht so bei Gears of War oder irgendwie sowas könnte man da was machen. Oder bei Halo machen sie es ja vielleicht. Naja, ein bisschen Risiko gehen, fände ich auch bei diesen Titeln sehr schön. Ghost of Tsushima ist für mich das beste Assassin's Creed und eines der besten Open-World-Spiele seit Breath of the Wild. Die Karte ist eben nicht komplett mit Icons vollgestopft, sondern es gibt neue Mechaniken, wie der Wind eingesetzt wird, um halt eben die Erkundung des Gebiets zu fördern. Dazu interessante Kämpfe, auch wenn es kein Lockdown, Lock-on-Feature gibt. Sucker Punch Productions wurde durch die Sly Raccoon-Reihe bekannt. Machten dann auf der PS3 die erfolgreichen Infamous-Spiele und setzten die Reihe auf der PS4 fort. Und statt danach sich einfach an das nächste Infamous zu setzen, kreierten sie mit Ghost of Tsushima eine neue Marke mit riesigem Erfolg. Und ich hätte auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, Insomniac nennen können, die mit Ratchet & Clank berühmt wurden, dann Resistance gemacht haben und letztendlich mit Spider-Man richtig durchstarteten. Und ich hoffe einfach, dass Microsoft zum Beispiel die Collision auch die Möglichkeit bietet, abseits von der Gears-Reihe etwas zu machen, sofern sie natürlich Lust darauf haben. Ich hoffe trotzdem irgendwie, dass, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, weil man mittlerweile so viele Studios hat, dass halt einfach, wenn jetzt ein Studio sagt, wir haben gerade keinen Bock auf Gears oder so, wir haben aber noch eine andere Idee, dass Microsoft dafür halt offen ist. Manche Studios sind auch groß genug für 2 oder 3 Teams, also wäre es einfach mal nett zu sehen, wenn auch diese Studios insgesamt etwas Neues ausprobieren können und das dann im Idealfall auch funktioniert. Astro's Playroom ist ein kurzes Vergnügen, ein Liebesbrief an alle PlayStation-Fans und ein richtig gutes Jump'n'Run, was oberflächlich zwar eine Tech-Demo für den Controller ist, in Wirklichkeit aber auch einfach ein gutes Spiel. Ich wünsche mir so sehr, dass Microsoft sich auch daran erinnert, dass man durchaus Marken für jüngere Spieler im Portfolio hat und diese spätestens mit Game Pass eine Chance geben kann. Es ist doch verrückt, dass Sony mit Astro's Playroom, Sackboy und Ratchet & Clank bereits 3 kinderfreundliche Next-Gen-Spiele veröffentlicht oder angekündigt hat, während Microsoft auf den ganzen Rare-Marken hockt und diese vergammeln lässt. Vielleicht war Battletoads ein erster kleiner Schritt in diese richtige Richtung oder dass man auch eben die 2 Oris finanziert hat. Ori ist ja für mich einer der wichtigsten neuen Xbox-Marken der letzten Generation gewesen. Aber die Entwickler arbeiten jetzt an einem Action-Rollenspiel, was ein Third-Party-Titel werden soll. Ob wir jemals ein neues Ori sehen werden, ist deswegen ungewiss. Ich wollte eigentlich Banjo-Kazooie nicht erwähnen, aber es geht genau in diese Richtung. Wo sind die Viva Pinatas? Wo ist Banjo-Kazooie? Es gibt bestimmt genug Möglichkeiten, aus anderen Marken was zu machen oder eben eine neue kinderfreundliche Marke zu machen. Dank Game Pass ist das Risiko überschaubar. Die Spiele werden in der Entwicklung nicht zu teuer sein, aber ich denke, viele Fans würden sich darüber freuen. Das war jetzt genug PlayStation. Carrion war ein spaßiges Metroidvania in 2D-Optik, wo man ein Monster spielt und versucht, aus einem Militärkomplex zu entkommen. Man wechselt je nach Rätsel zwischen den verschiedenen Formen. Und ich hatte durchaus mehr Spaß daran, die Menschen zu töten, als ich es hätte haben sollen. Spiel ist auch nicht so lang und die 1000 Gamerscore deswegen recht bequem zu erreichen. Battletoads, eben erwähnt, war eines meiner Highlights, welches leider im letzten Drittel stark abflachte und wo definitiv ein Online-Koop-Modus gefehlt hat. Unverständlich, dass man bei so einem Brawler, wo man ständig zwischen 3 Kröten wechseln kann, sowas nicht einbaut. Mir sagt ja die Zeichentrickfilm-Optik und die Zwischensequenzen sehr zu und ich hoffe, dass das Spiel eine Fortsetzung bekommt. Und wenn die Schwachstellen hier ausgemerzt werden, dann könnte das ein richtig guter Titel werden. Tell Me Why ist, wie in der letzten Folge erwähnt, mein erstes Spiel von Dontnod, welches ich durchgespielt habe. Alaska als Setting und die Geschichte um die Zwillinge Allison und Tyler, wie sie mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, das hat mir sehr gefallen. Eigene Entscheidungen treffen, bestimmen, welche Erinnerungen korrekt sind und wie das alles mit den ganzen Charakteren zusammenhängt. Sehr schöne Sache, nettes kleines Spiel und deswegen spiele ich jetzt auch Life is Strange, weil ich da so ein bisschen Blut geleckt habe. Dann spielte ich noch die Adventures Day of the Tentacle Remastered und Full Throttle Remastered durch, die nach all den Jahren endlich für Xbox veröffentlicht wurden. Ich bin Fan von Double Fine Productions und Tim Schäfer und ich habe mir vorgenommen, alle deren Spiele, sofern auf Xbox verfügbar, in diesem Jahr dann zumindest durchzuspielen, also wenn ich es noch nicht durchgespielt habe. Ich mag deren Humor und verrückte Ideen und dass eben jedes Spiel so anders ist. Ich habe aber noch ein Remake durchgespielt und zwar Panzer Dragoon Remake. Das habe ich auf der PS4 platiniert, ist mittlerweile aber auch für Xbox erhältlich. Gelungenes Remake des Rail-Shooters und eben Saturn-Klassiker. Und ich wartete lange auf eine Xbox-Umsetzung, da ich die Reihe auf Xbox ja wirklich kennenlernte, denn ich sagte ja schon, ich war ein Nintendo-Kind, kein Sega-Kind. Und deswegen war meine erste und einzige Konsole von Sega war Dreamcast. Und folglich war Panzer Dragoon Orta auf der Original-Xbox mein erstes Panzer Dragoon. Mir gefiel das Remake des Erstlings durchaus. Klar, optisch wäre auch nochmal deutlich mehr drin gewesen. Wenn ich mir dann aber wieder anschaue, wie das Original aussah, dann sage ich mir wieder, ja, passt ja eigentlich schon. Spielzeit ist sehr kurz und die Platin- bzw. 1000 Gamerscore zu erreichen, eigentlich einfach, bis auf eine kleine Sache. Man muss das Spiel 100 Stunden spielen. Das ist ein bisschen lang, wenn man bedenkt, dass das Spiel unter 2 Stunden durchspielbar ist. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ihr dann bräuchtet, um auf die 100 Stunden zu kommen. Das ist also der größte Grind überhaupt. Und deswegen empfehle ich allen einfach, die Konsole im Hauptmenü laufen zu lassen für all die Stunden. Denn tatsächlich speichert der dann diese Hauptmenüzeit zur Spielzeit. Und so könnt ihr dann trotzdem die Platin oder die 1000 Gamerscore erreichen, wenn euch das so wichtig ist. An einem Free-to-Play-Weekend habe ich dann noch F1 2020 für Xbox durchgespielt, dann Game Pass F1 2019. Ja, was soll ich insgesamt sagen? Das sind Formel-1-Rennspiele. Die Serie wurde jedes Jahr besser. Das größte Lob, was ich geben konnte, war, dass ich seit Schumis Rücktritt kein Formel-1 mehr schaue, aber echt viel Spaß mit Formel-1 2020 hatte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Next-Gen-Fassung im diesem Jahr dann bringen wird. Über die Enttäuschung von Marvel's Avengers sprach ich in der letzten Episode. Kampagne hui, Multiplayer fui. Wäre jetzt so die ganz kurze Zusammenfassung. Bright Memory war als Launch-Titel der Xbox Series X dagegen Noob fui. Also wenn 8 Euro sich schon zu teuer anfühlen, weil das Spiel irgendwie nach 30, 40 Minuten vorbei ist, dann hat man was falsch gemacht. Und technisch wäre auch auf Next Gen sehr viel mehr drin gewesen. Da hoffe ich einfach, dass das der echte Next-Gen-Titel Bright Memory Infinite besser wird. Deutlich besser macht er dann das insgesamt Call of Duty Black Ops Cold War. Da gefiel mir die Optik und es fühlte sich schon viel mehr nach Next-Gen an. Dazu war die Kampagne mit 6 bis 7 Stunden recht kurz eigentlich, aber sehr abwechslungsreich. Nicht nur Dauer-Action, sondern diverse Stealth-Einlagen und ich fühlte mich rundum gut unterhalten. Selbiges kann ich auch vom Adventure Call of the Sea sagen, so 4 bis 5 Stunden Rätselspaß, ganz ohne Gewalt. Und jeder, der die Klassiker wie Myst kennt, sollte zugreifen. Und auch die Kampagne von Tetris Effect Connected war absolut spaßig. Tetris bleibt Tetris und Tetris Effect ist audiovisuell ein Hochgenuss und ein echter Showcase für euren HDR-TV, gerne auch in 4K, sieht das dann super aus, ist ja Tetris Effect Connected, ist ja quasi eine Umsetzung von Tetris Effect, was für die PlayStation 4 erschienen ist, wurde aber mit Multiplayer-Modus ergänzt, den es damals nicht gab. Positiv erwähnen möchte ich auch Crash Bandicoot 4, It's About Time, welches eine für mich perfekte Fortsetzung der Reihe ist. Schade, dass die Verkaufszahlen offenbar ernüchternd waren. Also absolut kein Vergleich zur Remaster-Trilogie. Und das ist deswegen schade, weil gerade im Internet und auf Social Media immer solche Spiele gefordert werden und am Ende werden sie halt nicht gekauft. Weil alle sagen, ja, ich warte mal auf einen Sale oder irgendwie sowas. Und genau deswegen haben wir vielleicht bis heute keine Banjo-Kazooie-Fortsetzung erhalten, da es sich wirtschaftlich einfach nicht lohnen würde, weil vielleicht würden die Leute Banjo-Kazooie Remake kaufen, aber eben keine Fortsetzung. Deswegen ist da letzte Rettung, wie eben schon mal erwähnt, Game Pass, damit auch solche Spiele eine Chance haben. Meine Zuneigung zu Star Wars Squadrons habe ich in einer Folge schon erwähnt. Freunde von X-Wing und TIE Fighter können hier zugreifen, auch wenn der Simulationsaspekt schon deutlich zurückgefahren wurde. Trotzdem bekommt man hier eine spaßige Kampagne und diese Art von Spiel wird kaum noch gemacht. Deswegen habe ich damals direkt zugegriffen. Ich hatte sogar im Multiplayer meinen Spaß und auch die Series X-Optimierung sieht gut aus. WRC 9 ist das letzte 2020er Spiel, was ich durchspielte. Das ist eines der besten Rennspiele des Jahres und ganz sicher das beste Rallye-Spiel. Guter Karrieremodus, faire Achievements, Optik geht in Ordnung und mittlerweile gibt es auch einen 120-Frames-Modus für Series X. Ist schon etwas schade, dass die Entwickler nur noch bis einschließlich WRC 11 die Lizenz haben. Danach geht diese an Codemasters und EA wird ja Anfang 2021 Codemasters übernehmen. Deswegen befürchte ich schon, dass WRC 12 voller Microtransactions sein wird. WRC 5 bis 8 habe ich ebenfalls dieses Jahr durchgespielt. Mir war wohl ein bisschen langweilig und ich hatte viele Podcasts zum Nachholen, denn ich spiele ja gerne, also ich höre ja gerne Podcasts, wenn ich Rennspiele spiele. Aber so konnte ich dann auch die Entwicklung der Reihe im Schnelldurchlauf quasi durchleben und sie wurde quasi mit jedem Teil besser. Ab WRC 7 finde ich, ist das auch eine sehr, sehr gute Serie. Also WRC 7, 8, 9 sind zu empfehlen, besonders 8 und 9. Und das waren die neuen Spiele von 2020, die ich durchgespielt habe. Jetzt kann ich ein bisschen über meinen Backlog reden, den ich im letzten Jahr abgebaut habe. Los ging es mit Killer Instinct 2 Classic. Ich bin nicht gut in Beat'em'ups, spiele die aber ab und zu gerne. Nur bei Killer Instinct 2 habe ich irgendwann beim Endboss aufgehört, weil ich dann zu dumm angestellt habe und 2020 habe ich dann den doch gepackt. Während ich Bleeding Edge als eines der schlechtesten Ninja Fury Spiele ansehe, ist Enslaved Odyssey to the West auf der Xbox 360 eines der besten und unterbewertesten Spiele von dem Studio. Locations wie in Horizon Zero Dawn und ein Gameplay, was einfach nur extrem spaßig ist. Ich erinnere mich noch, dass ich damals eine Demo gespielt habe und die ist leider nicht so repräsentativ für das restliche Spiel. Deswegen habe ich damals nach der Demo aufgehört und das Spiel nicht gekauft und dann ist etwas später nachgeholt. Sollte der Titel mal ein 4K-Remaster bekommen, wäre es ein Träumchen. An Ego-Shootern beendete ich endlich Wolfenstein 2 The New Colossus und Wolfenstein The Old Blood. Muss aber sagen, dass mir Old Blood echt besser gefallen hat. War halt irgendwie klassischer und deswegen habe ich es lieber gespielt. Insgesamt mag ich die neuen Wolfensteins aber sehr, bis auf Youngblood, wobei ich das noch nicht wirklich gespielt habe. Aber die Kritiken waren so durchwachsen, da haben sich ja viel auch im Spielprinzip geändert. Von daher bin ich da noch vorsichtig. Ja, und spannend ist ja, dass Machine Games ab 2021 ein Xbox-Studio ist und rein so vom Zeitfenster wäre die Ankündigung von Wolfenstein 3 im ja, 2021 vielleicht sogar fertig, möglicherweise dann als Exklusivtitel für Xbox. Mit Doom 2016 holte ich ein weiteres Spiel eines künftigen Xbox-Studios nach. Ich wollte eigentlich, bevor es eben mit Doom Eternal weitergeht, den Vorgänger durchgespielt haben. Hat sich gelohnt und jetzt auch die Xbox-Fassung zu spielen. Hat mir sehr gut gefallen und ich hatte das Spiel zuvor tatsächlich nur auf der Switch durchgespielt. Und ein bisschen am PC habe ich es auch damals gespielt, 2016. Die Kampagne von Battlefield 1 gefiel mir auch wenn nicht jedes Szenario in der Kampagne zündete. Optisch macht es was her und schade, dass halt im Multiplayer tote Hose war, aber das hat man halt davon, wenn man das Spiel erst 2020 nachholt. Im Februar habe ich dann noch zwei echte Xbox-Klassiker gespielt, und zwar Project Gotham Racing 3 und 4. 2013 machte ich ja passend zum Xbox One-Start einen neuen Xbox Live-Account, also deswegen auch neue Achievements, und ich habe bei Null angefangen. Und spätestens seit der Abwärtskompatibilität spiele ich auch gerne alte Xbox 360-Spiele nochmal durch, um deren Gamerscore an meinen aktuellen Account zu verewigen. Ja, deswegen, also die Project Gotham Racing habe ich damals beim Launcher durchgespielt und jetzt eben nochmal. Wobei ich diese halt auch klassisch auf der 360 durchgespielt habe. Und ich hatte so viel Spaß, dass ich mir ein Project Gotham Racing 5 wünschen würde. Und ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nie bekommen. Aber einfach so schöne Stadtrennen ohne Open-World-Gedöns, so mag ich das. Und mir wird ja sogar ein Remaster der Spiele reichen. In 4K würden die super aussehen. Aber auch dafür müsste man die ganzen Lizenzen erneuern von Autos und Soundtrack. Und deswegen wird es wahrscheinlich nie passieren. In der Kategorie Klassiker nachspielen und in meinen Gamerscore-Account packen zählen auch Daytona USA von Sega und Call of Duty 2. Letzteres war eines der Gründe für meinen Xbox 360 Launch-Kauf und warum ich bis heute die Call of Duties für Xbox spiele. Denn Teil 2 war damals konsolenexklusiv für Xbox 360 erhältlich. Forza Motorsport 3 möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das habe ich auch nochmal durchgespielt und irgendwie hatte ich nicht genug von Rennspielen und deswegen habe ich auch Dirt 4 auf der Xbox One durchgespielt mit Freude, denn das erinnerte wirklich an Colin McRae Rally und war aber dann nicht so simulationslastig wie Dirt Rally und deswegen ist das für mich eine schöne Mischung gewesen. Leider ging man mit Dirt 5 wieder mehr in Richtung von, ich glaube, Dirt 3 oder so, also mehr Arcade-Rennen gegen Gegner und vielleicht habe ich deswegen Teil 5 auch noch nicht durchgespielt, weil er mich noch nicht so begeistert. Wirklich begeistert hat mich dagegen die Spyro Trilogy als Remaster, habe ich auf der PS4 platiniert, werde ich aber auf der Xbox auch nochmal durchspielen. Sehr kurze, aber sehr gut gelungene 3D-Jump-Runs, also ich mag sowas sehr gerne. Halo 3 für die 360 spielte ich auch durch. Schön in 4K per Abwärtskompatibilität. War ganz cool, da ich ja die Halos der letzten Generation nur in der Master Chief Collection durchgespielt habe. Und jetzt eben auch mal hier so die Gamerscores der Originalspiele quasi mir jetzt dadurch hole. Und Halo 4 müsste ich deswegen auch mal spielen und vielleicht doch ODST, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ansonsten war es auch das bezüglich der 360-Klassiker. Ich hätte fast gedacht, ich hätte noch mehr 360-Spiele gespielt. Und ja gut, an Xbox One-Spielen waren es ja noch Blair Witch, welches mir von der Atmosphäre echt gut gefallen hat. Auch wenn es ein x-beliebiges Horrorspiel hätte sein können und nicht zwingend Blair Witch hätte heißen müssen. Die Entwickler veröffentlichen Ende Januar die Medium für Series X und da bin ich dann sehr gespannt drauf. An einem Free-to-Play-Wochenende habe ich dann noch Super Monkey Ball Banana Blitz HD durchgespielt. Das war ein Launch-Spiel für die Nintendo Wii. Und das jetzt in HD zu spielen, war ganz cool, denn ich erinnere mich noch gerne an das Original Monkey Ball für GameCube zurück. Aber trotzdem, auch diese Spiele hier, wenn man die mal durchgeht, das waren alles meistens kürzere Spiele. Wenige davon dauerten über 30 oder gar 40 Stunden. Und deswegen ist auch so die reine Zahl der Spiele vielleicht ein bisschen höher als sonst. Ja, ich muss aber auch gestehen, dass ich selbst Final Fantasy VIII Remastered und Dragon Quest XI noch beendet habe. Das waren dann die längeren Spiele, aber da habe ich teils einfach alte Speicherstände dann endlich mal durchgespielt, also dann beendet. Also nicht das ganze Spiel auf einmal durchgespielt. Und ja, jetzt sollte ich mir, wie gesagt, so langsam mal Gedanken machen, welche Spiele ich jetzt so Januar, Februar oder so mal angehen werde. Pillars of Eternity, Wasteland 3, vielleicht. Kürzere Sachen wie Broken Age oder Costume Quest. Beende ich endlich Dishonored, Mass Effect Andromeda oder Prey? Oder spiele ich einfach die Series X-Spiele zu Ende, wie Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion oder Yakuza Like a Dragon. Also alles ist möglich und am Ende kommt es wahrscheinlich eh wieder anders, weil ich lasse mich ja treiben, habe ich ja schon erwähnt. Ich freue mich aber trotzdem auf das kommende Jahr und ich werde das mit euch hier begleiten und der Florian wird natürlich auch irgendwann in diesem Jahr zurückkommen. Der ist momentan beruflich ein bisschen angespannt, deswegen war er zuletzt nicht mehr dabei. Ja, von daher packen wir es, hoffen wir, dass wir ein tolles Jahr erleben werden. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Folgt mir auf Twitter @XboxMojo. Lasst einen Like auf der Podcast-App eurer Wahl, denn das hilft uns natürlich alles. Von daher, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Thomas.